Zielgruppe sind eigentlich all diejenigen, die Freude am Gärtnern haben, eine Liebe zu Pflanzen haben. Ich glaube, ja, wenn du so nachfragst, der Bruch war wahrscheinlich schon angelegt. Refugia soll einfach ein offener Ort sein für Austausch und für ja, gemeinsamer Kenntnisgewinn, weil das System des Conservation Gardening steckt ja in seinen Kinderschuhen. Also das war eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die ich eigentlich gemacht habe in meinem Leben, dass ich immer sage, niemals aus der freien Landschaft einfach losgehen und entnehmen. Ne?
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Peggy. Peggy ist Biologin und ihre berufliche Laufbahn kann man als etwas unstet bezeichnen. Jetzt möchte sie mit Refugia gefährdete Pflanzenarten in unsere Gärten bringen. Ich möchte heute von Peggy wissen, wie man den eigenen Platz in der Welt findet, wie Refugia gekeimt ist und natürlich, wie wir alle gefährdeten Arten helfen können. Hallo Peggy.
Hallo Jens, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich, dass du da bist. Peggy, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Peggy, das sagtest du ja schon. Ich bin Biologin und ich arbeite schon lange im Naturschutz. Im Naturschutz bin aber im Herzen Botanikerin und liebe Pflanzen und die Vegetation.
Hast du einen Garten? Und wenn ja, was kann man dort entdecken?
Ja, ich habe einen Garten, in dem bin ich gerade. Entdecken kann man da morgens ganz laute Vögel. Also das ist ganz wunderbar, mit dem Kaffee auf der Terrasse zu stehen und den Vögeln zu lauschen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen ungewöhnlich im Garten einen kleinen Sandsteinfels, weil der Garten ist in der Sächsischen Schweiz. Und der Fels ist vielleicht so 3-4 Meter hoch, also eigentlich nur ein kleines Boulderfelschen. Der gibt dem Garten aber was ganz Spezielles. Also das ist eine ganz tolle Sache. Da klettern wir aber nicht dran, weil der Fels gehört den Bilchen. Das haben wir entschieden. Da wohnen die Bilche.
Und bevor wir über Refugia sprechen, lass uns ein bisschen über dich sprechen und über deinen Werdegang. Du hast eben schon gesagt, du bist Biologin. Platt gefragt, wie kam es denn dazu?
Ich war eigentlich sehr unorganisiert. Also ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, was meine berufliche Laufbahn angeht. Und ich hatte aber einen ganz wunderbaren, tollen Biologielehrer und der hat mich für dieses Fach ja gefangen. Und als dann, ich glaube, ich war schon 17, kurz vor dem Abitur, meine Mutter dann mal nachfragte, Mädchen, was möchtest du denn mal machen? Du musst dich langsam entscheiden. Habe ich einfach ja ganz naiv eigentlich darauf zurückgegriffen und habe gesagt, Mensch, das finde ich toll, dann studiere ich einfach Biologie.
Und wie ging es dann weiter? Wahrscheinlich an der Uni, aber erzähl mal, wie ging es dann weiter? Du hast mir ja auch im Vorgespräch schon erzählt, du wurdest dann und wann immer begleitet von Menschen, die dich sehr inspiriert haben oder die dich, die dich inspiriert haben, kann man so sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das zieht sich so ein Stück weit durch mein Leben, dass ich gewissen Menschen, die ich so ein Stück weit als Role Model auch hatte oder die einfach Dinge getan haben, mich motiviert haben, ja, die habe ich mir als Vorbild genommen. Und das war dann auch nicht nur bei meinem Biologielehrer so, sondern auch bei einem meiner Dozenten in der Universität. Und das war der Peter Gutte, vielleicht sage ich ihm einfach, dass wir hier einen Podcast gemacht haben, da freut er sich bestimmt. Und das war der Mensch, der tatsächlich mich ja in die Tiefe der Botanik und der Pflanzen eingeführt hat. Also es gibt so Menschen, die können einfach Begeisterung übertragen. Und das hat er getan und das mit einem unglaublichen Wissen und einer unglaublichen Freude. Und da bin ich dann also weiter in die Botanik gegangen.
Das heißt, das war schon quasi deine Richtung, in die du gedacht hast. Es gibt ja auch Menschen, die studieren Biologie und irgendwann nach dem Studium überlegen sie sich, was sie denn damit machen können. Bei dir war das dann so quasi, dass du schon in die Richtung Botanik gegangen bist? Also warst du schon quasi vorgeprägt?
Ja. Also spätestens im dritten Studienjahr war mir das klar, dass ich das gern machen möchte. Ne? Kombiniert mit der Ökologie, also diesen klassischen Fächern, Das waren ja schon damals nicht mehr so diese Modefächer, aber das war einfach das, was mich angesprochen hat und was mein Herz erfüllt hat. Und dann habe ich das bis zum Ende des Studiums dann ausgebaut und wollte eigentlich auch nie gerne davon weg.
Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du dann nach dem Studium erstmal ein bisschen weiter weg geflogen, höchstwahrscheinlich, und
Ja.
hast erstmal in Südamerika gelebt und gearbeitet. Was hast du da gemacht?
Ja, das ist richtig. Lateinamerika ist auch durch die Vita, die ich habe, ein ganz wichtiger Kontinent für mich. Und das ging eigentlich schon Ende meines Studiums los, als ich entschieden habe, meine Diplomarbeit oder für meine Diplomarbeit nach Venezuela zu gehen und dort im Regenwald zu arbeiten. Und also das war eine der tiefgreifendsten Erfahrungen, die ich eigentlich gemacht habe in meinem Leben. Und im Anschluss, also dann war das Studium schon vorbei und es war alles so ein bisschen unklar. Dann habe ich eine Promotionsstelle angetreten an der Universität Halle. Und da gab es ein Kooperationsprojekt mit der Universität Córdoba in Argentinien. Ja, so kam es dann also, dass ich nach Argentinien gegangen bin und das war dann tatsächlich auch ein recht langer Zeitraum und die Zeit, das war dann die Zeit, wo ich erstens endlich richtig Spanisch gelernt habe und zweitens, ja, die mich von den Menschen her dann auch ganz, ganz, ganz stark geprägt hat. Also Venezuela, Argentinien, dann gab es noch einen kleinen Exkurs nach Brasilien, aber der war einfach nicht lang genug, als dass ich das so ganz tief eingefräst hätte bei mir.
Jetzt musst du erklären einmal, warum und wie es war, und zwar der harte Kontrast dann zurück nach Deutschland und in eine deutsche Behörde.
Oh ja, der Lebenslauf, den ich jetzt geschildert habe, der klingt ja unglaublich spannend und blumig und das ist er auch. Das ist aber auch ein kleines Stück weit geschuldet den prekären Arbeitsverhältnissen an Universitäten, ne? Also alle, die in dem Bereich arbeiten, kennen das. Das heißt, es gibt immer nur oder meistens befristete Anstellungen für ein Jahr, für 3 Jahre. Und man ist schon wirklich ganz happy, wenn man eine Sicherheit noch für 2 Jahre hat. Und nach dieser Zeit in meinem wissenschaftlichen Bereich und meinen vielen Reisen und dem vielen Lernen dürfen, habe ich irgendwann auch gemerkt, naja, oder mir überlegt, was soll langfristig und in Zukunft werden. Und ja, dann bin ich tatsächlich auch ein Stück weit immer noch von einer Stelle zur nächsten gegangen und bin dann für mich tatsächlich auch den Kompromiss eingegangen, um so ein bisschen in Richtung Sicherheit zu segeln, in der Naturschutzbehörde zu arbeiten. Und da war ich auch ja, am Anfang recht glücklich, auf jeden Fall, ne? Das war dann also der nächste Lebensabschnitt, so nennen wir es mal.
Und am Anfang recht glücklich heißt für mich nicht bis zum Schluss, sondern irgendwo muss es dann einen Bruch gegeben haben und dann bist du wohin gegangen?
Ich glaube, ja, wenn du so nachfragst, der Bruch war wahrscheinlich schon angelegt und das kann man aus dem Gespräch hören, ne? Also die Freiheit, die man mit diesem Leben, was ich hatte, was auch Unsicherheiten mit sich brachte, aber natürlich ja viel viel Neues immer wieder, ne? Viel Input, das ist irgendwann für mich auch kollidiert mit der Arbeit in einer typischen Behörde. Sicherheit ist eine wunderbare Sache und das hat mir auch wirklich jahrelang, ne, sehr geholfen. Aber am Ende des Tages habe ich dann doch gemerkt, dass ich einfach noch mal los möchte und neue Dinge und neue Kontinente entdecken. Sagen, also Kontinente jetzt im übertragenen Sinne.
Und dann ging es doch wieder zurück zu einer Behörde, richtig?
Ja, es waren tatsächlich, also ich bin zweimal in meiner jetzigen Behörden gewesen, aber in verschiedenen Abteilungen, sage ich jetzt mal, ne? Also wir nennen das Referate. Und ja, habe mir also auch beide Bereiche angeschaut, um dann genau zu merken oder selektieren zu können, ja, das ist jetzt vielleicht doch nicht das, was ich bis zum Ende meines Arbeitslebens tun möchte. Ich brauche ein bisschen Aufregung.
Ja, du hast auch am Anfang gesagt, du hattest inspirierende Menschen um dich, also deinen Biolehrer, deinen Biodozenten. Dann warst du in Lateinamerika Und ich habe es ja auch schon angedeutet mit deiner Rückreise nach Europa in eine deutsche Behörde. Das ist jetzt also sehr klischeebehaftet, nicht unbedingt gerade wahrscheinlich der inspirierendste Ort, den man sich vorstellen kann. Nichtsdestotrotz bist du dort ja wieder hin zurückgegangen, aber du hast irgendwann gemerkt, es gibt ein gewisses Spannungsfeld. Nämlich, dass du für dich gemerkt hast, dass du Menschen eher helfen willst und in einer Behörde es eher andersrum ist. Ne? Dass man Menschen was verbieten muss oder oft was verbieten muss, natürlich nicht immer, aber manchmal.
Ja.
Das war, glaube ich, so eins der Themen, die dich da ja, beeinflusst haben.
Ja, genau. Es ist schön, dass du das ansprichst. Das ist ein sehr wichtiger Punkt auch. Im beruflichen oder behördlichen Naturschutz ist es tatsächlich in Deutschland so, ich kann es nicht weltweit einschätzen, aber es ist tatsächlich oft so, dass man gegen die Menschen agiert. So würde ich es jetzt mal formulieren. Also man versucht, Verbote auszusprechen, man versucht zu reglementieren, man versucht einzuschränken, man versucht mit den Gesetzbüchern zu winken. Und diese Ansätze, die rufen natürlich ja großen Unmut hervor oftmals. Ne? Also ich habe in der Zeit auch das Wort Reaktanz gelernt. Das kannte ich vorher nicht. Ne? Also Reaktanz bedeutet ja, dass wenn man Menschen etwas verbieten will, dann wollen sie das erst recht. Ja, und ich merke das auch an mir. Also wenn mir jemand sagt, ja komm, das lass jetzt mal bitte bleiben, dann sage ich ja, was willst du mir eigentlich? Ne? Und das sind also Mechanismen, die für mich, ja, die greifen für mich nicht weit genug. Und ich wollte irgendwann auch versuchen, die Menschen einzubinden. Und ich habe ja in meinem privaten Umfeld auch so viele tolle, interessierte Freundinnen und Freunde, die mich immer wieder fragen nach ökologischen Zusammenhängen, nach Pflanzen, was ist das? Und dann habe ich gemerkt, ja, das macht mich einfach viel, viel glücklicher, so zu agieren und mit den Menschen zusammenzuarbeiten und dadurch was bewirken zu können. Einfach im freundlichen Miteinander und mit gemeinsamem Enthusiasmus. Also das gibt meinem Herz einfach viel, viel mehr.
Und einmal aus diesem menschlichen Aspekt und einmal natürlich aus dem fachlichen Aspekt ist dann quasi ja irgendwo Refugia mal entstanden oder, wie ich es vorhin gesagt habe, gekeimt.
Ja.
Bevor wir jetzt über Crowdfunding und so weiter sprechen, sprechen wir mal über Refugia an sich. Was ist Refugia oder was wird Refugia sein?
Also Refugia ist im Moment mein Projekt, mein Herzensprojekt, für das ich vor kurzem ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet habe, also eine GGmbH, eine gemeinnützige GmbH. Und das Ziel von Refugia ist, gefährdeten heimischen Pflanzenarten unter die Arme zu greifen und sie in unter anderem Gärten, aber auch perspektivisch in andere städtische Grünflächen zum Beispiel zu bringen. Also es ist ein kultivierender und gärtnerischer Ansatz, der in den Naturschutzbereich hineingeht.
Und jetzt haben wir eben darüber gesprochen, ne? Es gibt diesen menschlichen Aspekt, es gibt natürlich den Pflanzenaspekt. Jetzt hast du gesagt, was Refugia ist. Kannst du ein bisschen trotzdem erzählen, wie es zu Refugia gekommen ist? Also wie ist es entstanden?
Ja, das war tatsächlich ein Prozess, der begann ganz leise in mir. Ich habe mir selbst noch nicht zugehört, aber die Idee kam so Stück für Stück. Und ich habe mich als Biologin und als Naturschützerin oftmals auch ja so ein bisschen getriggert gefühlt durch gewisse Gartenanlagen. Ne? Und da gab es ja auch in den letzten Jahren oder sagen wir mal in den letzten Jahrzehnten so eine Tendenz, dass Gärten immer aufgeräumter wurden und immer mehr Schotter in die Gärten kamen, Steine in die Gärten kamen. Und ich dachte immer auf, Mensch, das ist total traurig und das wäre doch schön, wenn man das ändern könnte. Und dann kam obendrauf noch meine Liebe zum eigenen Garten. Also ich bin wirklich begeisterte Gartenfreundin und habe irgendwann gemerkt, ich möchte das beides, also meine beiden Leidenschaften so ein bisschen verbinden. Und dann habe ich als erstes laut für mich überlegt, dann wurde es schon ein bisschen lauter in mir, ne? Ich sag, okay, mache ich vielleicht eine ökologische Gartenberatung.
habe dann aber gemerkt, dass mir dazu die Gartenbauausbildung eigentlich fehlt. Ne? Also ich bin Ökologin, ich bin Vegetationsökologin und da gäbe es sicher tausende Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hätte gern eine Nische, die ich ausfüllen kann, die aber dennoch hilft. Ja, und dann irgendwie, ich kann dir gar nicht den Moment sagen, irgendwann war der Gedanke da, ja, ich möchte gern gefährdete Arten in Gärten bringen, verstärkt in Gärten bringen. Und dann hat das immer noch ein Weilchen gedauert, bis ich das zum ersten Mal laut ausgesprochen habe, auch gegenüber anderen. Und das war dann der Moment, also dieses laute Aussprechen war der Moment, wo es tatsächlich richtig, richtig begann.
Und war der Name Refugia auch von vornherein klar? Also es gibt ja in der Ökologie wirklich auch Refugialgebiete. Also war das schon direkt klar, dass es Refugia heißen soll?
Nein, tatsächlich noch nicht. Der Begriff der Name Refugia, da war eigentlich, das war der Zweitname. Ursprünglich sollte Refugia artenreich heißen. Mit großem A und großem R. Allerdings ist das auch ein Name, der doch häufiger verwendet wird. Ne? Also ich habe eine wunderbare Gartencoachin, das ist die Ulla, die bildet mich auch nochmal in der Deutschen Gartenakademie aus. Und während unseres Coachings haben wir auch viel über den Namen gesprochen und da haben wir dann gemerkt, also das ist tatsächlich, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte, geht artenreich einfach nicht gut. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und dabei kam dann Refugia heraus. Und da bin ich auch sehr glücklich mit, muss ich sagen.
Wie soll Refugia mal funktionieren? Du hast mir von 3 Stufen erzählt. Kannst du die mal nacheinander erklären? Fangen wir mal mit Stufe 1 an.
Ja, bevor ich mit Stufe 1 anfange, ist es vielleicht ganz gut, dass ich sage, dass mein Wunsch ist, dass ich wissenschaftliche Daten, auch wissenschaftliche Forschung in angewandten Naturschutz übersetze und das Ganze wirklich auch versuche, den Menschen gut zu erklären. Also das ist mein Ziel und deswegen hat Refugia auch 3 Säulen. Und Säule 1 ist also, sind die Pflanzen mit ihren Habitaten. Also bei Säule 1 sind wir bei Pflanzenpaketen, die ich mir vorstelle, die ich etabliere, die ich auswähle, die ich kuratiere und die dann in die Gärten oder zu den Menschen geliefert werden. Säule 2, und das ist mir tatsächlich mindestens genauso wichtig, ist der Wissenstransfer. Also ich möchte sehr gerne das ist eigentlich wie ein Kurssystem. Das ist noch nicht ganz sicher, wie das, also noch nicht hundertprozentig sicher, wie das aufgebaut sein wird. Hier soll es eigentlich einfach, das soll einfach ein Lernprozess sein, den ich zur Verfügung stelle, in mehreren Etappen, in mehreren Stufen, also für Beginnerinnen, für Fortgeschrittene und dann auch am Ende für Experten und Expertinnen. Das wäre die Säule 2, ne? Also ein Kurssystem nennen wir es mal, obwohl Kurssystem gefällt mir immer nicht so als Begriff. Das klingt so trocken, ne? Also es soll was Netteres sein in Summe. Und Säule 3 ist diejenige, die dann stärker auch in die wissenschaftliche Schiene gehen soll, perspektivisch. Ich möchte sehr gern so eine Citizen Science Komponente einbringen, also die Bürgerwissenschaft. Ich möchte also mithilfe von Daten, also höchstwahrscheinlich werden das Pflanzenbestimmungs-Apps sein, die ja wirklich viele Daten sammeln können und dann auch Verbreitungsdaten liefern. Darüber möchte ich auch mit den Teilnehmenden arbeiten und die Daten, die dadurch entstehen, möchte ich einbringen und weitergeben an die Forschenden, speziell an die Forschenden der Universität Leipzig, wenn das möglich ist, weil die haben nämlich das Konzept des sogenannten Conservation Gardening entwickelt und das ist auch, das möchte ich auch ganz mit Nachdruck betonen, das Konzept, das gibt es, das ist wissenschaftlich angewandt und es ist ganz, ganz toll, dass ich darauf aufbauen kann mit dem Ansatz von Refugia.
Wer ist somit dann deine Zielgruppe? Also wer kann sich an Refugia beteiligen im Sinne von Pflanzen, Saatgut und so weiter. Wer soll das sein?
Also Zielgruppe sind eigentlich all diejenigen, die Freude am Gärtnern haben, eine Liebe zu Pflanzen haben. Und ich denke, die allerschönste Zielgruppe, die ich haben kann, sind Menschen, die auch aufmerksam sind, die gern lernen wollen, die ihren Garten Natur näher gestalten wollen und ihren Garten nicht nur als, ja, als Ort des Seins im Alltag empfinden, sondern ja auch als Ort, wo man ein Stück weit wachsen kann und Natur wieder aufnehmen kann und zur Natur finden kann.
Und sind diese Stufen, die du eben genannt hast, sind die aufbauend? Also wenn ich jetzt als, ich in Anführungsstrichen, normaler Gärtner bei dir Saatgut bestelle, muss ich dann auch Experte werden bei dem Wissenstransfer? Also muss ich Kurse dann bei dir belegen oder wie ist das gedacht?
Nein, das muss man nicht. Also das beruht alles auf Freiwilligkeit. Jede einzelne Säule ist ein Angebot, was ich mache. Und es ist tatsächlich auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte ein kleines Pflanzenpaket für meinen Garten. Dafür bekommt man von mir sowieso grundlegend immer ausführliches Informationsmaterial zu ökologischen Fragestellungen. Also es wird eigentlich zu jeder Pflanze gibt es einen Artenkompass, den ich anlege. Da bin ich gerade dabei, die ersten Pflanzen zu beschreiben. Und da gebe ich mir tatsächlich auch ganz große Mühe. Also man bekommt schon ganz viele Informationen. Aber wer noch neugieriger ist und wirklich weitergehen möchte und dann auch ja, so ein Stück weit in Bereiche vordringen möchte, in die man als ja, normaler gärtnernder Mensch nicht vordringt, wie Naturschutzaspekte, worauf muss ich genau achten, vielleicht auch Kontakt zu Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, zu anderen Expertinnen in botanischen Gärten. Wer dann auch irgendwann mal Exkursionen machen möchte zu diesen Pflanzenarten, zu den Habitaten, zu den natürlichen Habitaten dieser Pflanzenarten, der ist dann also eingeladen in Säule 2, ne, in das Transfersystem. Und auch die Säule 3, das nenne ich so Monitoring-System oder Evidenz, ja, auch das ist überhaupt keine Pflicht, obwohl das an der Stelle tatsächlich für mich und für alle Beteiligten, glaube ich, eine ganz tolle Sache wäre, wenn wir da so gut wie möglich gemeinsam im Netzwerk Daten sammeln können und dann daraus auch, also aus Refugia, einfach auch noch was weiteres erschaffen können. Ne?
Also einmal muss ich kurz sagen, dass wir immer, wenn ich eben Stufe gesagt habe, meinte ich Säule, ne? Weil du sprichst immer von Säulen. Genau, ja. Nur damit die HörerInnen genau, ne, das ist synonym gemeint. Also wenn ich Stufe gesagt habe, meinte ich eigentlich Säule. Wenn wir mal von den Pflanzen sprechen, was sind das für Pflanzen, die du dann versenden möchtest oder Saatgut von Pflanzen? Was möchtest du dann versenden? Das sind ja nicht das Gänseblümchen von nebenan oder der Löwenzahn, sondern das sind ja ganz bestimmte Pflanzen. Was für Pflanzen sind das?
Ja, also das werden zum großen Teil Pflanzen sein, die in unserer heimischen Flora schon in irgendeiner Art und Weise gefährdet sind. Das heißt, auf der roten Liste der gefährdeten Pflanzenarten zu finden sind. Und da gibt es ja mehrere rote Listen, einmal eine bundesweite Liste und dann gibt es noch für jedes Bundesland eigene Landeslisten, weil jedes Bundesland hat ja auch eine andere naturräumliche Ausstattung, so sind die Bedingungen verschieden. Und was in Bayern noch ganz häufig ist, kann in Sachsen ja auch schon, ne, also entweder gar nicht vorkommen oder niemals vorgekommen sein oder ausgestorben sein. Ne? Ja, also das sind derlei Pflanzen und zusätzlich möchte ich aber auch sehr gerne noch einige Pflanzen integrieren, die auch ja einfach schön sind, noch nach wie vor häufig sind, noch nicht gefährdet sind, aber die man dennoch ja regelmäßig noch in unserer Landschaft antreffen kann, weil ich bekomme immer wieder Rückmeldungen, wie toll die Menschen das finden, wenn sie eine Pflanze kennengelernt haben und auf einmal sehen sie die Pflanze dann beim Spaziergang draußen auf der Wiese, am Waldrand. Diese Wiedererkennungseffekte, die sind was ganz Tolles und ich glaube, die helfen auch unglaublich dann dem Lernsystem, ja, also dem kognitiven System, um das dann wirklich auch einzurotten.
Also quasi schon so ein subtiler Wissenstransfer.
Ja.
Und kannst du mal so oder ein, zwei, drei Beispiele nennen von Pflanzen, an die du so denkst, die du dann versenden würdest? Damit man mal so ein Gefühl dafür hat, womit man dann rechnen kann.
Mhm, gerne. Also momentan bin ich gerade dabei, das erste Pflanzenpaket zu kuratieren. Und da achte ich auf viele Dinge. Und ich kann dir mal 2 bis 3 Arten nennen, für die ich mich schon mehr oder weniger entschieden habe. Das ist zum einen die Kartäusernelke. Sagt dir das was? Die Anthus cartusianorum. Das ist ein ganz nettes, filigranes, wunderschön, fast lila, dunkelrot blühendes Pflänzchen, was auf Magerrasen wächst, also auf nährstoffarmen Standorten und tatsächlich aufgrund der Seltenheit unterdessen ihrer Habitate zum Teil einen starken, hohen Gefährdungsstatus hat. Also das ist eine von den Pflänzchen. Dann gibt es den großen Ehrenpreis beispielsweise. Der große Ehrenpreis, Veronica Teukrum, das ist auch eine wunderschöne Pflanzenart, blau blühend. Das ist eine Art, die ist noch relativ häufig in unserer Landschaft. Sie ist auf der sogenannten Vorwarnliste. Also es gibt in der roten Liste so eine Kategorie des Vorwarnsystems, so eine Vorwarnliste. Und das ist eine Art, die sehr dankbar ist, wurde mir gesagt von meiner Samenvermittlerin. Die sagte, es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man mit Saatgut beginnt, was auch gut funktioniert, wo man ein Erfolgserlebnis hat. Ne? Also man kann nicht gleich mit Sensibelchen beginnen. Also der große Ehrenpreis ist einer meiner Favoriten im Moment. Und dann gibt es noch den Wundklee. Ja, das ist eine Leguminose, ein Schmetterlingsblütengewächs. Auch eine sehr schöne Art, die gelb blüht. Also die fügt sich da auch so ein bisschen farblich ein. Ich versuche auch immer drauf zu achten, wenn ich so ein Paket zusammenstelle, dass man verschiedene Aspekte hat, verschiedene farbliche Aspekte. Ja, also da möchte ich den Wundklee auch mit reinnehmen. Und das ist natürlich auch eine tolle Art, weil der, wie alle Schmetterlingsblütler, Stickstoff fixiert und dadurch auch noch, also für weitere Pflanzen in der Umgebung, Nährstoffe zur Verfügung stellt.
Okay, und jetzt frage ich mal ganz naiv, wenn Pflanzen bedroht sind, wie kannst du dann einfach Saatgut von denen rumschicken? Wenn ich drüber nachdenke, würde ich sagen, die müssen doch behütet werden und da muss man drauf aufpassen. Also wie funktioniert das?
Unbedingt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du hier ansprichst. Das Saatgut, was ich verwende und verwenden werde, stammt ausschließlich aus zertifizierten Betrieben. Also ich bin in Kontakt mit Saatgutproduzenten und auch mit Staudenproduzenten, die sich darauf spezialisiert haben, Wildpflanzen auch zu züchten oder Saatgut zu produzieren. Das heißt, würde ich Saatgut vertreiben oder auch Pflänzchen vertreiben, die irgendwie aus der freien Natur entnommen sind. Ne? Das würde auch ganz große rechtliche Probleme geben. Und da ich lange im Naturschutz gearbeitet habe und da auch nach wie vor bin, weiß ich, wie wichtig das ist, darauf zu achten. Und das ist mir auch ein großes Anliegen. Ich merke das jetzt schon in den Anfängen von Refugia, dass ich immer wieder darauf hinweisen muss und hinweisen werde. Ne? Dass auch wenn jemand dann Feuer und Flamme ist und diese Pflanze jetzt kennt und vielleicht noch vermehren möchte in seinen Garten, dass ich immer sage, niemals aus der freien Landschaft einfach losgehen und entnehmen. Ne?
Mhm. Und dann hast du eben schon so ein bisschen angesprochen, dass man nicht gleich mit einem Sensibelchen anfangen soll. Wird es denn bei dir auch Sensibelchen geben? Also gibt es da irgendwie sowas wie ein Scoring, wo man sagt, ne, wie bei einer Chili-Schärfe oder so, ein, zwei oder drei Sternchen, wie man damit umgehen muss? Wird es sowas geben?
Ja, das soll es geben, das ist geplant. Und die Pflanzenpakete, die ich zusammenstelle, die sind auch oder möchte ich auch darauf aufbauen, dass ich mindestens drei Pflanzenarten integriere, die also recht einfach zu kultivieren sind. Und dann soll es zwei oder ja, je nachdem, welches Paket man sich dann zutraut, auch mehrere Pflänzchen geben, die auch schon höheren Betreuungsaufwand benötigen, ne? Wo die Samen vielleicht eine gewisse Dormanz haben. Das heißt, die keimen nur nach einer gewissen speziellen Behandlung oder Arten, die wirklich auf ganz mageren Standorten vorkommen und man da direkt im Garten dafür sorgen muss, dass man erstmal dem Boden Nährstoffe entzieht, ne? Also das sind dann die nächsten Schritte so oder die Higher Levels, die ich dann einbauen möchte. Und das System wächst dann Stück für Stück. Also ich merke, das ist nicht leicht. Das wird auch mich überhaupt in der Auswahl noch vor Herausforderungen stellen. Und ich bin total dankbar, dass ich da auch schon eingebunden bin in einem Netzwerk von Menschen, die mich da unterstützen können und mir auch Hinweise geben können. Ne? Also weil mein Ziel ist, dass ich das tatsächlich nicht nur allein mache, sondern Refugia soll einfach ein offener Ort sein für Austausch und für ja, gemeinsamer Kenntnisgewinn, weil das System des Conservation Gardening steckt ja in seinen Kinderschuhen. Und das muss ich auch immer und werde ich auch immer wieder kommunizieren.
Wie ist das denn mit den Pflanzen? Also wenn du versendest bedrohte Pflanzenarten, aber jetzt, du hast selbst vorhin schon gesagt, nicht jede Pflanzenart kommt ja auch überall vor. Wie geht man denn damit um, wenn jetzt jemand auf Norderney, jetzt nur rumgesponnen, bestellt bei dir ein Edelweiß? Also es ergibt ja ne, so erstmal keinen Sinn. Wie gehst du dann damit um? Also kann dann jeder alles bestellen, aber ist das dann nicht kontraproduktiv oder wäre es das nicht?
Ja, man, das ist auch noch ein wichtiger Faktor, der zu beachten ist. Also es macht tatsächlich naturschutzfachlich, naturschutzökologisch gesehen auch überhaupt keinen Sinn, Pflanzen an Orte zu verbringen, wo sie überhaupt keine natürlichen Habitate im Umfeld haben. Ne? Also das Edelweiß passt nicht in den Norden. Davon abgesehen ist auch wichtig zu beachten, dass es gibt sogenannte Ursprungsgebiete bei unseren heimischen Pflanzen. Und für die freie Landschaft ist es auch gesetzlich geregelt, dass man Pflanzen nur in der Natur ausbringen darf, wenn sie aus gebietsheimischem Saatgut stammen. So, das ist ein Punkt. Also wenn man in der freien Landschaft arbeitet, da dürfen nur solche Pflanzen eingebracht werden. In den Gärten, wo ich arbeiten möchte, sieht das tatsächlich anders aus, weil es ist keine freie Landschaft und wir gehen auch davon aus, dass diese gefährdeten Arten jetzt nicht irgendwie invasiv werden und sich da ausbreiten. Aber das ist auch immer etwas, was ich im Hinterkopf haben möchte, damit da nicht in irgendeiner Art und Weise wirklich ein Chaos entsteht, ne? Ja, soweit vielleicht dazu. Das Thema ist unendlich groß und dazu gibt es im Moment auch sehr starken fachlichen Austausch. Das ist auch gut so. Und da gibt es so eine kleine Tendenz auch von den Forschenden, dass man sagt, man kann eventuell zumindest in Gärten so ein bisschen abgehen von diesem Sternsystem der Ursprungsgebiete. Und da sind wir gerade daran, uns zu unterhalten und zu schauen, was sind die besten Möglichkeiten, wie setzen wir das um bei Refugia.
Jetzt ist der Name Refugia, glaube ich, klar. Ne? Man gibt den Pflanzen irgendwo wieder ein Zuhause, weil es ihren natürlichen Lebensraum nicht mehr gibt oder der natürliche Lebensraum immer weniger wird. Aber wo willst du denn damit hin? Also was soll denn mal das Ziel sein?
Ja, also das Ziel, bevor ich mit dem eigentlichen Ziel beginne, möchte ich vorweg sagen, der Ansatz des Conservation Gardening ist in Anführungsstrichen nur ein ergänzender Ansatz. Das ist ein kleiner Baustein, der die Ansätze des Naturschutzes, den Habitatschutz, ne, die Erhaltung von natürlichen Habitaten, das Etablieren von Schutzgebieten oder das Erhalten von Schutzgebieten, ne, das ist das Allerwichtigste überhaupt, damit unsere Flora ja tatsächlich nicht noch weiter verarmt. Und Refugia möchte ja ein kleines Stückchen ja zuarbeiten oder ergänzen, indem diese gefährdeten Arten Rückzugsräume in den Gärten bekommen. Und in der schönsten aller Welten passiert es dann irgendwann, wenn genügend solche Rückzugsräume entstehen, dann können sich die Pflanzenarten auch wieder genetisch untereinander austauschen, weil dann entsteht ein Netzwerk, was einfach Teil eines Ganzen ist und so auch die genetische Vielfalt erhalten oder wieder verbessert werden kann. Ne?
Jetzt haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, was sein wird und was sein soll. Daraus hat man ja schon gehört, dass es das eben noch nicht ist. Das heißt also, Refugia ist ja im Aufbau und dazu braucht es natürlich neben dem Saatgut und dem ganzen fachlichen Input von dir und der ganzen Arbeit, braucht es auch ein bisschen Geld. Und dafür gibt es die Möglichkeit, oder gibt es eigentlich, soweit ich das kenne, gibt es zwei Möglichkeiten, jetzt nicht für Refugia, sondern allgemein. Es gibt einmal ein Crowdinvesting und einmal ein Crowdfunding. Das Crowdinvesting hieße, man gibt Geld irgendwo rein und kriegt irgendwann auch wieder etwas zurück. Und beim Crowdfunding, so wie es Refugia macht, ist es so, dass man quasi einen Geldbetrag gibt und man bekommt dafür, muss man nicht, aber kann man dafür ein Dankeschön bekommen in Form von unterschiedlichen Produkten, sage ich mal platt, ob das Saatgut ist oder Illustrationen oder wie auch immer. Vielleicht erklärst du es aber nochmal mit eigenen Worten, wie das für dich bei Refugia funktioniert.
Ja. Gerne. Ich muss dazu sagen, dass ich hier auch Schritt für Schritt lerne. Also ich bin keine Crowdfunding-Expertin, aber es ist ein ganz toller Prozess. Und das ist dazu ist es gekommen, auch nach längerem Überlegen. Also ich habe mir gesagt, gut, ich kann versuchen, öffentliche Fördermittel zu beantragen. Das ist immer nur eine temporäre Geschichte, ne? Also nach 2 oder 3 Jahren sind dann diese Fördermittel auch wieder aufgebraucht und dann hören Projekte einfach auf. Und das ist für mich sehr, sehr traurig. Ich wollte gern etwas, was dauerhaft adaptiert werden kann. Und dann habe ich mich also für eine Spendenkampagne, für eine Crowdfunding-Kampagne entschieden. Und mit dieser Spendenkampagne möchte ich sehr gerne die Grundlagen legen für Refugia. Unter anderem brauche ich natürlich eine Webseite, mit der ich die Idee, den Gedanken noch stärker in die Welt transportieren kann. Ne? Es sind viele, viele Arbeitsstunden, die reinfließen. Ich werde Kooperationen aufbauen mit den verschiedensten Unternehmen und da natürlich dann auch das Saatgut oder die Pflänzchen selbst erstmal ankaufen oder perspektivisch dann versenden lassen. Also das sind alles wirklich Gelder, die ich erstmal aufbringen muss, um so eine grundlegende Struktur, sagen wir mal, zu etablieren. Also jeder, der ein Unternehmen gegründet hat, weiß sicherlich, wovon ich spreche. Da kommen dann Kosten, die hat man gar nicht für möglich gehalten. Das ist interessant, das lerne ich auch gerade neu. Aber es ist dennoch wirklich ein richtig, richtig toller, aufregender Prozess. Und um das abzudecken, habe ich eine Kampagne auf Start Next gestartet. Und da, wer möchte, kann sich wirklich auf der Seite umschauen. Dort erkläre ich nochmal den Ansatz des Conservation Gardening, die Idee von Refugia, die 3 Säulen. Und jeder, der spendet und unterstützt, kann, wenn er möchte, natürlich ein Dankeschön bekommen, weil das ist ja eine wunderschöne Geste, ne? Wenn Menschen unterstützen Und da habe ich viel überlegt, welche Dankeschön sich anbieten kann. Und das geht los von einem ideellen Dankeschön wie ein bunter Garten für den Kopf. Ja, das bedeutet einfach, spende mir 15 Euro und du hast einfach gute Laune und schläfst mit einer bunten Wiese in Gedanken ein. Dann gibt es noch weiteres Dankeschön in Kooperation mit dem Kleingartenmuseum in Leipzig. Das ist angekoppelt an Schrebers. Das ist eine wunderschöne Kleingartenanlage. Wir haben uns überlegt, dass wir gemeinsam eine Exkursion anbieten durch die Kleingärten und das Ganze dann auch koppeln mit dem Ansatz von Refugia. Dann gibt es eine Jahreskarte durch das Kleingartenmuseum. Also das sind richtig physische Dinge. Und was es auch on the top gibt, und das sind tatsächlich die Dankeschöns, die am allerbesten laufen, und das freut mich auch sehr, nämlich es gibt die ersten Pflanzenpakete. Ja, es gibt Pilotpflanzenpakete, es gibt das Pilotpflanzenpaket 1.0 und es gibt auch schon das Pflanzenpaket 2.0. Also da sind einmal drei Arten beinhaltet und beim nächsten Level sind dann schon fünf Arten beinhaltet, plus zusätzlich eine hoffentlich wunderschöne Umrandung für die Pflänzchen, für den eigenen Garten, dass man also so einen abgegrenzten Naturschutz, kleinen Naturschutzbereich im Garten haben kann. Ja. Eine Sache ist mir noch, dafür möchte ich gerne werben. Es gibt auch eine ideelle Partnerschaft, die ich als Dankeschön ausgelobt habe. Die ist so ein bisschen hochpreisiger und da würde ich mich natürlich ganz toll freuen, wenn das bis zum Ende der Kampagne am 3.4. noch möglich wäre, nämlich eine ideelle Partnerschaft für Refugia. Und da bekommt man dann auch ganz, ganz viel Input, man bekommt Output, man wird einbezogen in die Strategie von Refugia und ist natürlich dann auch ganz prominent als Partner oder Partnerin auf der Website. So, viel zum Werbeblock für meine Dankeschöns.
Genau, ich fasse den Werbeblock auch nochmal zusammen. Also wer diesen Podcast bis zum 3.4.2026 hört, der kann noch Refugia unterstützen. Eventuell noch ein bisschen darüber hinaus. Das ist noch nicht ganz klar, glaube ich. Wer den Podcast danach hört, der kann natürlich mal schauen, ob Refugia schon live ist. Das heißt, ob man schon dort ganz normal Pflanzen bestellen kann oder Saatgut bestellen kann. Das Ganze mit dem Crowdfunding passiert auf Startnext und ich werde auch alles unter dieser Folge verlinken, sodass ihr nur unter diese Folge schauen müsst in die Shownotes und dort findet ihr den Link, wo ihr unterstützen könnt, wenn ihr unterstützen wollt. Das ist natürlich kein Muss, sondern das ist ein, wenn ihr interessiert seid an Pflanzenraritäten oder an gefährdeten Arten und möchtet die vielleicht auch im eigenen Garten haben oder irgendein anderes Dankeschön dort vielleicht euer eigen nennen wollen, dann könnt ihr dort gerne unterstützen. Ich finde es ein spannendes Projekt und deshalb kann ich das nur befürworten. Was würdest du denn sagen, ist in einer, du hattest vorhin schon das in einer ideellen Welt, so hattest du es schon genannt, wie würde es denn dann aussehen? Du hast eben gesagt, man hätte die Gärten, die Pflanzen beherbergen, man hätte die genetische Vielfalt der Pflanzen. In einer ganz ideellen Welt hätte man natürlich wieder natürliche Lebensräume, wo diese Pflanzen sich ausbreiten können. Aber wie sieht es denn für dich und Refugia in einer ideellen Welt aus? Also wenn du jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schaust, ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre, wo möchtest du denn dann mit Refugia sein?
Ich wäre sehr glücklich, wenn ich, ich würde sagen, in einem Jahr mit Refugia da bin, dass ich das nicht mehr allein mache, sondern tatsächlich mir Kooperationen leisten kann. Also auch dafür brauche ich natürlich Gelder, ne, von Menschen, die einfach in anderen Bereichen unglaublich bewandert sind, vielleicht bei der Erstellung von Lehrvideos, ne, oder derlei Dinge. In einem Jahr würde ich mir wünschen, dass ich das Refugia ein klein bisschen Geld auch insofern abwirft, dass ein paar Arbeitsstunden bezahlt werden können. Also ich mache es unglaublich gerne, aber dauerhaft nebenbei ist das für mich wahrscheinlich nicht zu stemmen. Also mein Wunsch wäre, dass ich 50% Refugia machen darf und 50% in meiner anderen und jetzt ab April neuen Anstellung arbeite, die mir sicherlich auch viel Spaß machen wird und Freude.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass du eine sehr unstete Lebensplanung hattest, dass es ein bisschen holprig war oder einfach bunt. Ich will das ja auch gar nicht negativ beschreiben. Fühlst du dich jetzt mit Refugia und allem drum und dran und was dazugehört, fühlst du dich jetzt angekommen oder siehst du das auch als Station?
Also bunt finde ich wunderschön als Ausdruck dafür. Danke, das merke ich mir. Fühle ich. Das ist so, tatsächlich. Also man merkt ja den Punkt, wo gewisse Dinge auch nicht mehr erschüttern können, weil man einfach so viel Freude hat und so viel Herzblut da reinfließt, dass man sagt, ja, mit dem Projekt bin ich tatsächlich da angekommen. Also ich würde schon sagen, dass Refugia so ein bisschen das Produkt dessen ist oder meines bisherigen Berufslebens ist. Ich habe ja an jeder Station viel gelernt, Dinge gelernt, die ich toll finde, Dinge gelernt, die ich anders machen möchte. Und das ist Refugia jetzt.
Meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ich hätte gern einen Mangobaum. Ja, ich würde gern Mangos ernten. Es ist eine wunderbare Frucht und ich traue mich nicht, die Mangos hier in Deutschland zu kaufen wegen des ökologischen Fußabdrucks. Deswegen hätte ich gern eine Mango.
Dann bekommst du einen Mangobaum. Peggy, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte, aber erst nachdem ich dir gesagt habe, viel Erfolg mit Refugia. Danke.
Ja, wenn ich meine abschließenden Worte für eine Message nutzen darf, dann würde ich jeden, der das hört, aufrufen, einfach stehen zu bleiben, ab und zu und genauer hinzuschauen. Einfach auf die Pflanzen zu schauen, weil die gibt es tatsächlich in jeder Fuge, in jeder Stadt, an jeder Ecke. Und versucht sie einfach wahrzunehmen, anzuschauen und dadurch, ja, ich glaube, dadurch tut sich sehr vieles und man kann viel Wundervolles beobachten und ja, kommt wieder ein Stückchen weiter in die Naturwahrnehmung.
Danke, mach's gut.
Danke, tschüss.
Das war mein Gespräch mit Peggy von Refugia. Alle wichtigen Links zu dieser Folge, wie zum Beispiel zum Crowdfunding bei Startnext, findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und oder einen Kommentar zu dieser Folge abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts, und schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr wie immer auch auf Instagram und auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.